Preis dem Herrn. Wir fangen an und guter Hoffnung sein und Großes von Gott erwarten. Lasst uns aufstehen und lasst uns guter Hoffnung sein und Gott preisen. Groß und wunderbar sind all deine Werke, auch die Dinge, die wir nicht verstehen manchmal in unserem Leben, die sind wunderbar von Gott ausgesehen. Und wenn wir dort am Ziel eines Tages sind, werden wir nichts mehr fragen. Okay, Peter? Aus für die Gnade Gottes. Auch ich bin einer, der die Gnade Gottes fand. Sag deinem Nachbar, ich bin einer, der die Gnade Gottes fand. Du bist auch einer. Wir sind alles Gnadenkinder heute Abend. Halleluja. Auch ich bin einer, der die Gnade fand. Wir sind alles Gefundene durch die Gnade Gottes. Da ist keiner verloren und keiner geht verloren. Und das passt auch so wunderbar zum Thema. Wir sind alles Gefundene durch die Gnade Gottes. Preis Gott. Peter, hast du noch so ein schönes Lied? Amen, wir singen's. Ich habe einen herrlichen König, denn einzig erkenne ich an. Halleluja, ich will keinen anderen auf Erden und stünde ich allein auf dem Plan. Jesus, mein Heil, meine tiefe Ruhe, dir jaucht sich selig zu. Ich habe einen herrlichen König, preis diesen König, bet ihn an. Halleluja. Lass uns zuerst mal in Sprachen beten und den Herrn preisen. Shikuri Madara Mödurida City. Du bist der König aller Könige, der Herr aller Herren. Dir gehört Himmel, dir gehört die Erde und dir gehört das alles Unsichtbare und Sichtbare. Oh, du bist König über alles und alle Knie müssen sich beugen und alle Zungen müssen bekennen, dass du der Herr bist. Und du bist mein König, Jesus. Halleluja. Hushikarabari Mödurini. Halleluja. Du bist der Einzige. Der Einzige und wir wollen keinen anderen haben. Und wir lassen auch niemand anders mehr über uns herrschen als dich allein, Jesus. Hab einen Lichtgott. Halleluja. Wir nehmen Platz. Dieser König ist unser König, mein König, dein König, unser König. Er regiert. Ob die Leute dran glauben oder nicht, spielt keine Rolle. Er hat das Sagen immer noch. So wie die Gravitationskräfte ihre Kraft offenbaren und wirken, so wie alles Unsichtbare wirkt, alles Unfassbare, so ist auch die Macht Gottes immer auf dem Wirken, auf dem Plan. Ich möchte euch ganz herzlich einladen. Heute haben wir ein gutes Thema. Konzentriere dich auf deine Ewigkeit. Schau, wofür wir leben. Was ist der Wert eines Menschen? Was ist der Mensch? Wenn du in eine Apotheke gehen würdest und fragen würdest, was der Mensch wert ist, könntest du für 5 Euro Stoff bekommen, das ist der Wert des Menschen. Nur ein paar Grundstoffe, das meiste ist sowieso Wasser bei uns und Luft und sonst nicht viel. Okay, nur ein paar Grundstoffe, aber der Mensch hat alle Grundstoffe dieser Erde in sich. Heute möchte ich ganz herzlich einladen für morgen. Morgen habe ich auch eine ganz tolle Predigt, ist eigentlich eine Fortsetzung von dem, was heute ist. Heute ist das Thema, konzentriere dich auf deine Ewigkeit. Und morgen wird das Thema sein oder die Richtung sein, konzentriere dich auf deine Zukunft. Oder die Frage, ich fange mit einer Frage an, kennst du deine Zukunft? Weißt du, was dich erwartet? Weißt du, was Gott für dich vorbereitet hat? Weißt du, wozu du bestimmt bist, was die Bestimmung deines Lebens ist? Ist also eigentlich eine Fortsetzung von dem, was wir am Sonntag gehört haben und so im Laufe der Woche auch dran ist. Dann am kommenden Sonntag, jetzt am Sonntag haben wir das Thema, gib keinen negativen Report weiter. Du sollst kein falsches Zeugnis reden. Du sollst nichts Dummes erzählen. Und was du sagst, wenn du sagst, ich bin, dann kommt nichts Negatives danach. Darf nichts mehr kommen, ist es Sünde. Wenn du was Negatives danach bringst, dann beleidigst du Gott. Denn Gott in uns, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Also gib keinen negativen Report. Dann Dienstag und Mittwoch haben wir ein Seelsorgeseminar mit James und Kim Stentons und einem Team, was kommt. Die werden ein Seelsorge-Befreiungsseminar haben. Und vor allem, ich möchte noch darauf aufmerksam, nicht um 19 Uhr aufmerksam machen, nicht um 19 Uhr, sondern 18.30 Uhr, halbe Stunde früher. Das ist Stentons Time. So, also vorstellen, eine Viertelstunde vorher, 18.30 Uhr, fangen wir an, nicht um 19 Uhr. Wer zu spät kommt, der kommt in etwas rein, wo er sagt, wo bin ich denn hingeraten? Was ist passiert? Und so weiter. Also ich lade euch ein, kommt um 18.30 Uhr, wenn es irgendwie geht. Dann am Freitag nächste Woche, wie bleibe ich ganz frei? Ist das zur Fortsetzung von dem, was Stentons hier angefangen haben. Leute schreiben mir schon und sagen, wir wollen kommen und wir möchten da sein. Aber ich weiß, der Teufel versucht zu verhindern und der Teufel ist hinter mir her. Leute, wir müssen lernen, frei zu leben, frei zu bleiben. Und das ist etwas, was wir lernen müssen. Es fängt im Kopf an, nicht im Bauch und nicht in den Füßen und nicht irgendwo in den Nerven, sondern wie bleibe ich ganz frei? Wird das Thema sein, das ich selber halte am Freitag. Wie bleibe ich ganz frei? Christus hat uns frei gemacht. Und wenn der Sohn Gottes frei macht, der ist recht frei. Und da muss man nicht große Therapien, da muss man nicht groß schütteln, da muss man nicht auf den Bauch klopfen und nicht eine Ohrfeige geben oder sonst noch was. Du bist frei, wenn der Sohn dich frei macht, recht frei. Aber wie macht man das? Das muss man lernen. Es fängt alles im Kopf an. Mit dem Kopf wird man gesund und mit dem Kopf wird man krank. So, am Samstag nächste Woche, 19 Uhr, Gott hat mit uns noch so viel vor. Gott hat mit dir und mit mir noch so viel vor. Das ist eigentlich, was ist unsere Zukunft? Fortsetzung vom Samstag. Aber da ist auch gleichzeitig um 11 Uhr Frauenbrunch. Das Thema wird sein beim Frauenbrunch: Entdecke das Kind in dir, das Baby in dir, den Säugling in dir. Entdecke das Kind in dir. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, sagt Jesus, werdet nicht das Reich der Himmel sehen. So, wir haben, schaut auf den Zettel, da steht einiges drauf. Heute konzentriere dich auf deine Ewigkeit, konzentriere dich auf Gott. Vater, ich danke dir, dass wir uns jetzt auf dich konzentrieren dürfen, denn du bist der Ursprung aller Dinge. Du bist der Anfänger, Jesus, und du bist der Vollender unseres Glaubens. Und Heiliger Geist, du hast gebrütet auf dieser Urflut, auf diesem Chaos, und hast etwas Wunderbares daraus gemacht. Und du möchtest auch hier aus unserem Leben heute Abend etwas Wunderbares schaffen, durch deine Kraft, durch deine Herrlichkeit und durch deine Gnade. Amen. Jesus hat einmal gesagt, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele? Was nützt es dem Menschen? Und wir betrachten heute die Samariterin, Johannes Evangelium 4, wenn du willst, kannst schon aufschlagen. Ich werde nicht alles lesen, das ist Hausaufgabe. Aber was nützt einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und Schaden an seiner Seele bekommt? Was nützt dir die große Liebe? 5 Männer hat diese Frau gehabt. Was nützt es, Erfolg zu haben? Was nützt dir der große Name? Was nützt es die große Kirche oder das große Gebäude? Was nützen dir die vielen Titel? Was nützt dir die ganze Vollmacht, wenn du Schaden an deiner Seele nimmst? Und uns geht es heute auch um die Seele. Konzentriere dich auf deine Ewigkeit, denn die Seele ist für die Ewigkeit bestimmt. Der Körper ist für die Erde bestimmt. Von Erde bist du, Erde sollst du werden und so weiter. Staub zu Staub, Asche zu Asche. Alle Menschen müssen sterben. Junge Leute können sterben und alte Leute müssen sterben. Also wenn jemand mit 82 kommt und dann steht es plötzlich in der Zeitung, plötzlich und unerwartet, und so, das ist Lüge. Mit 82 sollte man schon dran denken, an sein Testament, sollte man sein Haus bestellen und sollte man sich vorbereiten auf die Ewigkeit. Ich bin aufgewachsen, bei uns, mein Opa hat immer so seinen Sarg im Flur gehabt. Also wir lebten mit dem Tod. Und man musste, die alten Leute mussten ihr Sarg selber zimmern oder gucken, dass sie einen Sarg bekommen. Und der Opa kam, als ich reingelegt, ich bin auch schon in diesem Sarg gelegen, und dann sagte jemand, ich passe noch rein. Also, ich fasse doch rein. Ja, es ist interessant. Ich fasse noch rein. Bereite dich auf deine Ewigkeit vor. Und das Interessante bei uns war, der Sarg stand im Hausgang. Da musste also wenn Gäste kamen, wenn Besuch kam, egal was passierte, die mussten alle am Tod vorbei. Die wussten, das ist ein Sarg. Und wenn 2 alte Leute drin waren, ich kenne Leute, da waren 32 Särge drin. Also praktisch, man hat sich damit vorbereitet. Die meisten Leute heutzutage, man schiebt die Leute ins Krankenhaus mit Sacrotan und alles Picobello und Maschinen und so weiter. Dort werden die Leute abgeschoben und dort sollen sie krepieren. Eigentlich das schöne Sterben ist zu Hause zu sterben, daheim. Und warum soll man da abgeschoben werden? Und die Leute sollten, die kommen in die Familie und die sollen aus der Familie auch wieder entlassen werden und gehen. Also jeder muss auf seine Ewigkeit sich vorbereiten. So wie man bettet, so liegt man auch. Das gehört auch für die moderne Gesellschaft heutzutage. Wir müssen alle vor Gott treten, ob uns passt oder nicht. Der Tod ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Wir müssen uns immer auf die Ewigkeit vorbereiten. Wir sind von Gott, wir kommen von der Ewigkeit und wir müssen zur Ewigkeit hin. Wir sind bestimmt. Die Bibel sagt, der Mensch ist gesetzt, einmal zu sterben. So wie es einmal geboren werden festgelegt ist. Ich kann so ein bisschen rauszögern. Die Mutter kann meine Geburt ein bisschen rauszögern und so den Bauch einziehen und sonst noch was und so weiter. Und ich kann den Tod ein bisschen so ein paar Tage, ein paar Wochen, ein paar Monate ausschieben und so weiter. Und der Arzt kann es einen künstlich ernähren und so weiter. Aber letztendlich der Tag ist bestimmt und dann musst du gehen, ob du willst oder nicht. Du wirst auch nicht gefragt. Es sind Dinge, wo wir im Leben nie gefragt werden. Ich bin nicht gefragt worden, ob ich geboren werden möchte. Mir hat niemand gefragt. Mich hat niemand gefragt, ob ich Junge oder Mädchen sein möchte. Mir hat niemand gefragt, ob ich weiß oder schwarz sein soll oder möchte und so weiter. Ich bin einfach das geworden, was ich geworden bin. Und so, und mich fragt auch niemand, willst du sterben? Wenn man eine Befragung machen würde, wer möchte sterben, würde sich keiner bereit erklären. Aber wir müssen alle. Wir haben alle eine Bestimmung. Für irgendetwas sind wir da. Das mache ich morgen. Bestimme deine Zukunft. Konzentriere dich auf deine Zukunft. Wir haben eine Bestimmung. Wir sind für etwas da. Wenn wir für gar nichts da sind, dann sind wir bestenfalls als Dünger da, als Kompost, als um Kalk zu geben oder sonst was, verstehst du? Aber wir sind für etwas da, Leute, lass uns darüber nachdenken. Ich möchte, dass unsere moderne Gesellschaft sich mit dem Tod auseinandersetzt. Tod gehört zum Leben. Gegen deinen Willen bist du also hier geschaffen worden und gegen deinen Willen wirst du auch gerichtet eines Tages, wirst du vor Gott treten und vor Gott erscheinen müssen und Rechenschaft ablegen müssen. Warum bist du das geworden, was du geworden bist? Alles geschieht gegen deinen Willen. Du lebst gegen deinen Willen. Du musst also immer gegen den Strom schwimmen. Das ist der Sache. Du musst ständig kämpfen, dich behaupten und so weiter. Es geschieht nichts von selbst und nichts automatisch. Das ist das Leben. Wenn du das begreifst, dann hast du sehr viel begriffen heute. Unser Leben ist von Gott bestimmt. Deshalb, also ich werde nicht von mir bestimmt und ich kann mein Leben nicht bestimmen, so viel und so gerne, wie ich auch möchte. Ich lebe nach einem göttlichen Plan. Sterben war eigentlich von Anfang an von Gott vorgesehen. Glaub doch nicht, dass es mit dem Sündenfall gekommen ist. Also das sind nur Fromme, die Leute lehren, also wenn Adam nicht gesündigt hätte und Eva nicht gesündigt hätte, wären sie nie gestorben. Sterben gehörte im Paradies, war ein Teil der Schöpfung, des Kreislaufs des Lebens. Das Gras verwelkt, die Blume verwelkt und so weiter und das Weizenkorn muss in die Erde fallen, um wieder neue Frucht zu bringen. Das ist eine göttliche Ordnung. Sterben gehört zur göttlichen Ordnung, hat nichts mit Sündenfall zu tun. Sündenfall ist nur, wenn du nicht mehr aufstehst und wenn das Gras nicht mehr kommt und das Gras nicht mehr blüht und so weiter. Es gibt sichtbare Zeichen des Verfalls, alles vergeht. Das Sichtbare muss vergehen, damit das Unsichtbare kommen kann. Wir müssen sterben, damit wir auferstehen. Wer also teilhaben möchte an der Auferstehung, der muss also diesen Weg des Todes gehen. Also wir wollen heute ein paar wichtige Fragen beantworten. Wo ist der wahre Gott? Was ist der wahre Glaube? Was ist der vernünftige Gottesdienst? Wozu bin ich da? Wozu bin ich geboren worden? Konzentriere dich auf deine Ewigkeit. Ich kann hier im Leben einiges verpassen und ich kann immer korrigieren noch. Wenn ich vom Weg abgekommen bin, es wird neu berechnet, so mit meinem Navigator. Und dann kann ich eine neue Route wählen. Aber wenn du einmal in der Ewigkeit drüben bist, es gibt keine Korrektur mehr. In der Schrift heißt es einmal, wie der Baum fällt, so bleibt er liegen. Eine ganz wichtige Sache, das werden wir nachher uns Gedanken machen, wer ist verloren, wann ist man verloren und was ist überhaupt verloren sein? Eine wichtige Frage ist, wo werde ich also meine Ewigkeit zubringen? Mich interessieren nichts, nicht andere Leute. Ich frage mich selbst, wo wirst du, Johannes Matthäus, deine Ewigkeit zubringen? Und wo werde ich das sein? Und diese Frage hat die Samariterin dort am Jakobsbrunnen gehabt. Sie suchte das Leben und sie ist immer wieder in ein Abenteuer hineingeraten. Sie suchte die Wahrheit, sie suchte Gott. Sie sagte, ja, ihr Juden betet Gott auf dem Berg an und wir beten auf dem Berg an. Was ist jetzt richtig? Welche Religion ist die richtige? Die Katholiken, die Pfingstler, die Lutheraner, Baptisten, Atheisten, Hindus, Buddhisten. Welche Religion ist die richtige Religion? Moslems, Juden. Sie hatte 5 Männer gehabt. Und den Mann, den sie hatte, war auch nicht ihr Mann. Sie hatte schon 5 Enttäuschungen erlebt. Wie viele Enttäuschungen willst du im Leben erleben, bis du an die Ewigkeit rankommst und du begreifst, was die Ewigkeit ist? Und Jesus spricht hier in Anspielung, wenn du wüsstest, wer mit dir redet, würdest du ihm um Wasser, lebendiges Wasser bitten, damit du in Ewigkeit nie mehr Durst habest. Sie war dabei, eine neue Enttäuschung zu erleben, den 6. Start. Und Jesus sagt, den Mann, den du jetzt hast, ist nicht einmal der richtige Mann und nicht dein Mann. Und da tritt Jesus in ihr Leben hinein und lässt sie einen Blick über ihr Leben machen. Jesus verdammt diese Frau nicht und sagt, du Horch, du Hure, du Prostituierte, du Ehebrecherin. Jesus verdammt diese Frau nicht, sondern er kommt ihr entgegen und sagt, gib mir was zu trinken. Du siehst also, wie Jesus ist. Es ist total anders wie alle religiösen Menschen zusammen. Er sagt, von ihm heißt es, er muss durch Samaria gehen. Er musste nicht. Das ist eine faule Ausrede. Jesus ist ganz freiwillig durch Samaria gegangen, weil er wusste, da ist eine Seele, die hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Da ist ein Mensch, der nach der Wahrheit fragt. Da ist ein Mensch, der sich für die Ewigkeit interessiert. Und er macht extra für diese Frau einen Umweg. Und das Schöne für mich dabei ist, unser Herr Jesus Christus macht für mich einen Umweg, um mir zu begegnen, wo ich nach Leben, nach der Wahrheit suche und so weiter. Und hat Verständnis für diese Frau. Und diese Frau macht plötzlich eine Entdeckung. Der Mann versteht mich. Der hat mir alles gesagt. Und ich frage mich, was hat er überhaupt gesagt? Der hat nur gesagt, bring deinen Mann. Und dann sagt sie, ich habe keinen Mann. Und so weiter. Und dann, sie sagt die Wahrheit, ich habe keinen Mann. Und dann sagt die Frau in der Stadt oder rennt zurück nach Samaria und erzählt den Leuten, er hat mir alles gesagt. Was hat Jesus dieser Frau wirklich gesagt? In Sirach Kapitel 50, Vers 27 über die Samariter noch. Und so weiter. Wer sind diese Samariter? Ich muss verstehen, was das für Volk ist. Die sind aus Babylon zurückgekommen, Mischvolk. Zwei Völker sind mir zuwider. Und das dritte ist gar kein Volk. Die Edomiter, die Philister und die dummen Samariter. So steht es im Sirach einmal. Also die dummen Samariter. Also es sind kein Volk. Kein normaler Jude ging durch Samarien. Es war so wie die Pest für die Juden, die Samariter. Und Jesus hat hier keine Hemmung, auf diese Frau zuzugehen, mit dieser Frau zu reden. Und diese Frau ist sogar selbst schockiert. Du bist ein Jude und du redest mit mir? Und du bist sogar der Sohn Gottes, gibst dich aus. Und du redest mit mir? Wer bist du eigentlich? Jesus kam, um zu dienen. Auch den dummen Menschen, den dummen Samaritern, mit denen die Juden nichts zu tun haben wollten. Jesus war kein normaler Jude und er war kein normaler Mensch. Er war der Sohn Gottes. Er kam, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Lass dieses Wort verloren zergehen. Was verloren ist, was in die Irre gegangen ist. Und ich sage euch eines, keiner will verloren gehen. Geh auf der Straße und fragst, möchtest du verloren gehen? Frag einen Moslem, frag einen Atheisten, frag einen Katholiken, frag einen Protestanten, frag einen Pfingstler, möchtest du verloren gehen? Frag einen Mann, frag eine Frau, frag einen Arbeiter, möchtest du verloren gehen? Kein Mensch möchte verloren gehen, aber er geht verloren. So wie die Münze. Plötzlich fällt diese Münze der Frau aus der Tasche. Oder so ein Schäfchen. Das verlorene Schaf findet da ein bisschen Nahrung und da ein bisschen Nahrung und da ein bisschen Nahrung und da ein bisschen Vergnügen und da ein bisschen Spaß und dort und so weiter. Und plötzlich kommt dieses Schäfchen oft in die Irre. Oder der verlorene Sohn, als er von zu Hause auszog, hat er nicht gleich gesagt, Vater, ich will verloren gehen. Ich will am Schweinetrock landen. Er kam automatisch. Er kam automatisch dorthin. Verloren gehen wir automatisch. Wenn wir geboren werden, sind wir auf dem Weg der Verlorenheit. Weg von Gott. Weg in die Ferne von Gott. So auch diese Frau, Jesus ist gekommen, sie zurückzubringen zu Gott. Ihre Frage, wo wird Gott richtig angebetet? Und sie weiß ganz genau, mit der Anbetung Gottes steht und fällt alles. Wo wird Gott richtig erlebt? Wo wird an Gott richtig geglaubt? Bei euch Juden oder bei uns Samaritern? Oder den Babyloniern? Wo dient man dem lebendigen Gott wirklich? Wo ist überhaupt dieser lebendige Gott? Und diese Frage sollte uns beschäftigen, denn das ist sehr wichtig, um die Ewigkeit zu verstehen. Wo ist die Wahrheit? Was ist die Wahrheit? Diese Pilatus-Frage. Und Jesus sagt nicht, sie ist bei den Juden. Also das wäre fantastisch. Bei uns in Jerusalem wird Gott auf dem Berg Zion angebetet. Halleluja. Er sagt weder noch. Weder noch. Sondern Gott wird angebetet im Geist und in der Wahrheit. Überleg einmal, denk drüber nach. Im Geist und in der Wahrheit. Der Samariterin geht es um die Ewigkeit. Denn Jesus sagt, wenn du wüsstest, wer jetzt mit dir redet, gute Frau, du würdest ihn um lebendiges Wasser bitten, damit du ewiges Leben hättest. Und dann sagt sie, oh Herr, bitte, dann muss ich nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu schöpfen. Und du siehst wieder, wie der Mensch denkt, so natürlich, so irdisch, so sichtbar. Da muss ich nicht mehr herkommen, um Wasser zu schöpfen. Aber was Jesus hier möchte, mit dieser Geschichte und dieser Begebenheit im Johannesevangelium, er möchte den Sinn für die Ewigkeit schärfen. Viele gehen schlafend in ihr Verderben und merken es nicht. Die machen sich gar keine Gedanken, auch im Gottesdienst. Die sitzen, singen Halleluja, preisen dem Herrn, Amen, klatschen ein paar Mal in die Hände, stehen auf und dann gehen sie wieder nach Hause. Und die Frage ist, was hat Gott zu mir gesagt? Was hat er mir beigebracht? Was hat er mir wieder an Krümelbrot des Lebens gegeben. Und wie geht es jetzt weiter? Viele verschlafen ihre Ewigkeit und wissen nicht, warum wir da sind. Wie viel Zeit schlagen wir tot in unserem Leben, wo wir auf die Ewigkeit hinschauen sollten? Unser Leben hier auf dieser Erde ist die Vorstufe zur Ewigkeit. Mach das fest, wenn du, das ist die Vorstufe, das ist nicht die Endstufe, es ist nur die Vorstufe für die Ewigkeit. Es ist die Vorbereitung für die Ewigkeit. So wie ich hier die Weichen lege und stelle, so geht es nachher weiter. Wir werden ernten, was wir hier gesät haben. Das ist also eine Sache. Wir werden für unsere Arbeit belohnt. Wir werden das morgen betrachten, aber ich greife das vorne weg. Es gibt zwei, in der Ewigkeit werden die Menschen nach zwei Sachen gerichtet. Nach der Gnade und nach den Werken. Wenn die Gnade nicht greift, dann wird der Mensch nach den Werken gerichtet. Entweder Altes Testament oder Neues Testament. Altes Testament ist, was du siehst, wirst ernten. Aber Neues Testament ist einer, der die Gnade fand. Das ist die Botschaft. Wir werden also nach der Gnade gerichtet. Also wenn du Jesus Christus angenommen hast, an Jesus Christus glaubst, wirst du nach der Gnade gerichtet. Wenn du nicht an ihn glaubst, wirst du nach den Werken gerichtet. Das sind also die zwei Grundsätze, wie die Menschen in der Ewigkeit gerichtet werden. Also deshalb habe ich kein schlechtes Gewissen. Wenn jemand jetzt nicht an Jesus Christus glaubt, so wird er nach seinen Werken gerichtet, ob sie gut waren oder böse. Und ihr Lohn folgt ihnen nach. Daniel sagt, und sie werden nach ihren Werken gerichtet. Wer viel gewusst hat, der wird viele Streiche bekommen. Wer nichts gewusst hat, wenig gewusst hat, kaum was gewusst hat, kaum was getan hat, der wird auch wenig erleben oder bekommen. Jesus sagt nämlich, ich richte niemand. Das heißt, ich verdamme niemand. Und es steht mir nicht zu, euch die Plätze im Himmel zu verteilen. Also Jesus und Gott interessiert sich nicht um deine Ewigkeit. Er sagt, mir steht nicht zu, euch zu richten. Und mir steht es auch nicht zu, euch die Plätze im Himmel zu verteilen. Ja, wer verteilt dann die Plätze im Himmel, wer links und rechts von Jesus sitzen sollte oder am Thron Gottes sein sollte? Gott interessiert sich, und halte dich fest, das ist meine Erkenntnis, das hat Gott mir gezeigt, er interessiert sich nicht um meine Ewigkeit. Ich muss mich selber sorgen, wo werde ich meine Ewigkeit zubringen. Und wenn man sich bettet, so bleibt man liegen. Das ist nicht nur ein Sprichwort in der Welt, sondern auch bei Gott. Gott interessiert sich wenig, so wie er sich wenig für meine Lebenszeit interessiert. Er interessiert sich nicht, was ich mache. Ich kann Berlin zupflastern, ich kann Berlin in die Luft jagen, ich kann alles kaputt machen, ich kann alles zerschlagen. Aber ich werde eines Tages vor Gott stehen und Rechenschaft ablegen müssen. Was hast du aus deinem Land gemacht? Was hast du aus deiner Familie gemacht? Was hast du aus deinem Leben gemacht? Und ich werde vor Gott Rechenschaft ablegen. Ich richte niemand, sagt Jesus. So, unser Leben können wir hier gestalten oder versauen. Wir haben beides in der Hand. Ich kann hier glücklich und unglücklich sein. Ich kann hier schwach und stark sein. Ich habe das in der Hand. Aber das gilt auch für da drüben. Die Rechenschaft nachher. Und Jesus erzählt immer wieder, tu Rechenschaft. Tu Rechenschaft. Und dann kommt einer und sagt, ich habe 5 Talente gehabt und habe 5 weitere dazu gewonnen. Also ich habe gut gewirtschaftet. Wir selbst bestimmen, wo wir unsere Ewigkeit verbringen werden. Nur wir selbst. Nicht der Herr Jesus, nicht der Heilige Geist und nicht Gott Vater im Himmel, sondern du allein bestimmst, wo du deine Ewigkeit zubringst. Deshalb sorg um deine Ewigkeit. Mit Furcht und Zittern, dass du selig wirst. Mit Furcht und Zittern. Gott hat alles vorbereitet, damit wir eine glückliche Ewigkeit haben. Damit wir viel Sonnenschein haben. Damit alles wunderbar zugeht. Gott hat für alles in deine Ewigkeit gesorgt. Und eines Tages wird er zeigen, guck mal, das Leben hättest du leben können. Und das Leben hättest du haben können, wenn das Wörtchen, wenn nicht wäre. Wenn wir das Optimale aus unserem Leben gemacht hätten. Gott wird uns das Ideal zeigen, was er so vorgesehen hat. Was wir hätten. Oder das wird er uns zeigen, das wird uns so vorhalten und sagen, guck mal, das ist das Bild, der Plan von Johannes Matutis. Das habe ich geplant für ihn. Und guck mal, was aus ihm geworden ist. Das kann er alles haben, wenn er sich von meinem Geist hätte leiten lassen. Das hätte er alles haben können, wenn er sich von meinem Geist hätte belehren lassen. Das hätte er alles haben können, wenn er auf mein Wort gehört hätte. Das hätte er alles haben können, wenn er gesund gelebt hätte. Hätte nicht mit 40 sterben müssen, der hätte 120 werden können. Geschwister, weil wir den Leib des Herrn nicht unterscheiden können, deshalb brechen so viele zusammen und erreichen nicht das Ziel, was Gott gesteckt hat. Gottes Ziel für uns ist 120. Das ist Gottes Ziel. Und wenn wir früher sterben, dann ernähren wir uns falsch, dann leben wir falsch, dann leben wir in falschen Beziehungen und so weiter. Gott wird uns zeigen, das hätte er alles haben können, wenn er bei Jesus geblieben wäre. Also er wird niemand verdammen, sondern er wird uns einfach nur vorhalten, wenn er sich an ihm gehalten hätte, wenn er nur auf sein Herz gehört hätte und nicht nur nach den Äußerlichkeiten gegangen wäre, was etwas vor Augen ist, wenn er nicht nur fürs Geld gelebt hätte. Weißt du, Gott hat mich mal erschreckt im Traum. Gott erschreckt mich manchmal auch im Traum. Ich war Prediger und irgendwo war ich auch Geschäftsmann zu der Zeit noch und da habe ich einen ganz blöden Traum. Und ich sage es euch, weil es die Wahrheit ist und schon lange zurück ist, liegt schon fast 30 Jahre zurück. Ich also war Geschäftsmann und Pastor zur gleichen Zeit und habe nur nach Geld, schon morgens, wo kann ich was verdienen, wo ist eine Marktlücke und so weiter und immer nach dem Geld. Und Gott zeigt mir einen Traum, du bist wie ein Schwein, das geschlachtet wird und nachher halt gegessen wird. Und du lebst nur für deine Schlachtung. Und weißt du, als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, nein. Ich setze mein Leben für ganz andere Werte. Ich lebe nicht nur von Geld. Dass ich morgens bis abends immer denke, ich habe drei Gemeinden gehabt gleichzeitig. Und trotzdem, und nach Geld gejagt. Und ich habe schon für den Heiland gearbeitet und für den Herrn Jesus gelebt. Aber Priorität war Geld. Geld. Und so weiter. Und Gott hat mich erschreckt. Und Gott muss uns manchmal erschrecken, mit der Ewigkeit konfrontieren. Du lebst nicht allein für Geld. Was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gelebt und dann, oder gewinnt und dann nur für die Schlachtung lebt? Schlachtfest. Dann sah ich den Metzger mit dem großen Messer und die ganzen Schweine und der kommt dran, du. Und ich sagte, nein, Herr. Und dann bin ich aufgewacht vor Schreck. Ich habe gesagt, Herr, du weißt das. Und sofort auf der Stelle, morgens am gleichen Tag ging er ans Telefon, habe ich gesagt, ich muss was verändern in meinem Leben. Und habe sofort auf der Stelle verändert, weil für mich die Ewigkeit wichtiger war als Geld gewinnen. Also, was hätten wir sein können oder erreichen können, wenn wir treu gewesen wären? Wenn wir nie Gott ausgewichen wären? Wenn wir uns von ihm führen hätten lassen oder ihm vertraut hätten? Wenn wir uns den richtigen Leuten angeschlossen hätten? Was wäre aus deinem Leben geworden, wenn du den richtigen Partner geheiratet hättest? Nicht den nächsten, der um die Ecke kommt. Oder aus der Zeitungsanzeige und so weiter, sondern von Gottes Führung. Was wäre gewesen und was hättest du erreichen? Gott würde uns zeigen, wenn du etwas kritischer gewesen wärst. Hättest du mir nachgedacht. Wenn du nicht so gleichgültig gewesen wärst oder wenn du nicht so gutgläubig gewesen wärst. Ich kann euch sagen, da wird eine ganze Liste, ein ganzer Katalog runtergelesen. Wenn du nicht so feige gewesen wärst. Was hätte aus deinem Leben werden können, wenn du nicht so feige gewesen wärst? Wenn du nicht mit der Masse gegangen wärst. Wenn du deine Vision ausgelebt hättest. Meine Botschaft ist, lebe, konzentriere dich auf deine Ewigkeit. Wenn du etwas mutiger gewesen wärst, wenn du öfters mal Nein gesagt hättest, was wäre aus deinem Leben geworden? Wenn du ein Original geblieben wärst und nicht irgendjemand kopiert hättest und nur den Leuten zu gefallen gesucht hättest. So viele Leute leben nur für andere, aber nicht für Gott und nicht für sich selbst. Was wäre aus dir geworden, wenn du standgehalten hättest, wenigstens 5 Minuten länger? Wenn du durchgehalten hättest, überleg einmal, einfach gekündigt, hingeschmissen, davongelaufen, aufgegeben und die Sache ist schon futsch. Was wäre aus deinem Leben geworden, wenn du durchgehalten hättest? Wenn du mehr für Gott getan hättest, wärst du zufriedener, gelassener. Dann weißt du, ich habe eine gute Investition gemacht. Was wäre aus deinem Leben geworden, wenn du mehr an dein Heil, an deine Erlösung, an dich selbst gedacht hättest? So viele Leute sind Sozialisten und verausgaben sich und leben wie Mutter Maria und Mutter Teresa und verausgaben sich und sie tun nichts für sich selbst. Paulus sagt, was hilft mir, wenn ich anderen predige und selber verwerflich werde oder ins Verderben gehe, verloren gehe, wenn ich nur mehr für die Ewigkeit investiert hätte. Oder was wäre aus meinem Leben geworden, wenn ich mehr auf die Kleinigkeiten geachtet hätte? Das Leben besteht nur aus Kleinigkeiten. Wir sind immer nur auf das Große fixiert. Vergiss das Große, das ist vom Teufel. Das Kleine ist von Gott. Das, was nichts ist, hat Gott sich erwählt. Was wäre geworden? Auf Kleinigkeit. Es sind nur Lappalien. Nur ein Sekundenschlaf und du bist weg von der Autobahn. Viele werden als Versager plötzlich aufwachen. Matthäus 25. Herr, haben wir das und das dir nicht doch getan? Weißt du, so Kleinigkeiten, die übersehen wir so leicht. Und genau das ist, was die Ewigkeit ausmacht, die vielen Kleinigkeiten, dieses Komma. Weißt du, ein Komma verschoben und schon eine ganz andere Summe. Ein Komma verschoben und schon ein ganz anderer Satz. Ein Komma verschoben und schon ein ganz anderes Leben. Viele werden mal ein schreckliches Erwachen haben. Ein schreckliches Erwachen haben. Und wir in der westlichen Welt, wir leben nur für das Äußere. warme Stube, gutes Essen, angenehmes Leben. Die Bibel sagt, wer an Jesus glaubt, geht nicht verloren. Und ich meine nicht nur an Kopfglauben, sondern da ist eine ganze Lebensphilosophie dahinter. Da ist eine ganze Lebenseinstellung. Wer an Jesus glaubt, das ist mehr als nur Halleluja sagen, mehr als nur ein Vaterunser, mehr als nur einmal im Gottesdienst zu sein und mehr als nur ein paar Chorusse zu singen. Wer an Jesus glaubt, das heißt, ihm vertraut, mit ihm lebt, mit ihm redet, mit ihm Gemeinschaft hat. Wer an ihm nicht glaubt, der geht verloren. Also hat nichts mit Kopf zu tun, sondern mit dem Herzen. Für Jesus gibt es keine Alternative. Wer an Jesus glaubt, entweder verloren oder gerettet. Die Frage ist, wer ist verloren und wer ist gerettet? Gut, dass du das fragst. Ich will dir auch gerne sagen. Verloren und gerettet. Jesus spricht in Johannes Evangelium Kapitel 10 eine ganz merkwürdige Stelle, eine ganz komische Stelle. Und die will ich lesen mit euch. Und ich will sie anschauen. Was ist mit den Menschen, die Jesus nicht folgen, die sterben und gehen ohne Jesus in die Ewigkeit? Und du möchtest gerne wissen, was mit diesen Leuten ist, die nie so die Hand gestreckt haben, als ob Handstrecken was Gewaltiges ist. Weißt du, mit dem Herzen glaubt man und nicht mit dem Handstrecken. Und auch nicht mit der Taufe. So viele sind getauft und gehen trotzdem verloren oder werden verloren gehen. Das Leben mit Jesus ist ausschlaggebend. Auf Jesus hören, Jesus vertrauen, mit Jesus innige Gemeinschaft zu haben. So viele Menschen, ja, gehen verloren. Und es werden mehr Verlorenes sein, aber auch im Himmel. Jetzt halte ich fest, was ich sage. Auch im Himmelreich Gottes werden viele Verlorene gefunden werden. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir nach. Meine Schafe. Das sind die Leute, die an Jesus glauben. Meine Schafe folgen mir. Und Jesus hat einen wunderbaren Plan. Das werden wir morgen hören, was für einen Plan der Herr Jesus mit uns hat. Die Nachfolge ist es. Meine Schafe hören meine Stimme. Aber jetzt in Johannes Kapitel 10, 16, dann sagt doch der Herr Jesus, ich habe noch andere Schafe. Also nicht meine Schafe, ich habe noch andere Schafe. Das sind also nicht nur die Heiden. Denn Jesus folgten, hier meine Schafe hören meine Stimme, das gilt für alle Jesus-Jünger, Jesus-Nachfolgen. Aber er sagt hier, Johannes 10, Vers 16, ich habe noch andere Schafe, die nicht zu meinem Schafstall gehören. Und die muss ich auch noch herbeibringen. Und sie werden auf meine Stimme hören und alle werden in einer Herde unter einem Hirten vereint sein. Johannes 10, Vers 16 und Vers 26, du musst sehen im Kontext. Im Kontext ist, die Juden, die nicht an Jesus glaubten. Jesus spricht also von diesen Schafen, die nicht zu seinem Stall gehören, über Juden, die nicht an Jesus glaubten. Johannes 10, 26, die Jesus da ablehnten und so weiter. Aber ihr wollt nicht glauben, ihr wollt mir nicht glauben. Die Taten, die ich am Auftrag meines Vaters vollbringe, sprechen doch für mich. Aber ihr gehört nicht zu meinen Schafen. Darum vertraut ihr mir nicht. Meine Schafe hören auf mich, sagte dann weiter. Ich kenne sie und sie folgen mir. Ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Keiner kann sie aus meiner Hand reißen. Aber die anderen, er sagt die anderen, wir haben noch andere Schafe. Also der Herr Jesus hat noch andere Schafe als dich und mich. Bist du nicht entsetzt? Bist du nicht geschockt? Als ich das gelesen habe und darüber nachgedacht habe, ich habe noch andere Schafe. Zuerst habe ich gedacht, die Heiden sind das, die aus den Nationen, die Nichtjuden. Aber hier spricht er über die Ungläubigen. Viele werden ein schreckliches Erwachen eines Tages haben, weil sie falsche Prioritäten gesetzt haben, nicht an Jesus geglaubt haben, falsche Ziele verfolgt haben und den Sinn des Lebens nicht erkannt haben. Wozu bin ich da? Sie haben nicht auf Jesus gehört. Jesus ist sozusagen wie ein Leithammel. Er ist, der uns den Weg zum Vater führt. Er führt uns aus der Irre raus, er führt uns zurück zur Herde, zurück zum Hirten. Und wer Jesus nicht folgt, geht weiter in die Irre, noch weiter verloren. Die anderen Schafe. Die Erlösung Jesu Christi gilt allen Menschen, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Johannes 3, Vers 16. Und wir wissen auch, Jesus stieg hinab an den untersten Ort der Hölle, der Unterwelt, und so weiter, die zu den Leuten, die in der Gottesferne waren, diese Qualen der Gottesferne durchmachten, die sich von Gott losgerissen haben oder von Gott entrissen worden sind. Und ich möchte sagen, die meisten Leute haben sich nicht von Gott entrissen, denn alle haben irgendwo Gottesfurcht. Der Teufel ist es. Und Jesus kam, und wir lesen nur im Apostelgeschichte 10, er ging umher und hat wohlgetan und so weiter, die vom Satan überwältigt waren. Und ich glaube, dass die Leute, die in der Hölle sind, von Satan genauso überwältigt sind, wie du und ich überwältigt waren. Und so wie Jesus uns begegnete zu Lebzeiten und wir so clever waren, so klug waren und ja zum Herrn gesagt haben und zu seiner Herde gehören, die anderen gehören, die sind zum anderen Stall. Die sind ganz von woanders her. Die sind nicht aus diesem Stall. Der reiche Mann, was hat der reiche Mann erzählt? Der betet sogar noch in der Hölle. Der sieht sogar Vater Abraham, er kennt ihn sogar und sagt, schick Lazarus, dass er seinen Finger ins Wasser tauche und meine Lippen kühle. Ich leide hier Pein. Das ist Hölle. Das sind die Verlorenen, die Christus nicht kennen, die ohne Gott gelebt haben. Ich leide Pein. Zu dem Zeitpunkt war Jesus noch nicht gestorben. Gab es noch keine Errettung. Da war nur die einzige Lösung, Lazarus, schick mir Lazarus. Die Ewigkeit, die Unendlichkeit, die Gottes Ferne, die war noch nicht gelöst. Schick mir Lazarus. Und weißt du, was Lazarus auf Deutsch übersetzt heißt? Gott hat mir geholfen. Gott hat mir geholfen. Das ist Lazarus. Schick mir Gottes Hilfe. Jesus ging umher und hat wohlgetan und so weiter Menschen geholfen, die vom Satan überwältigt waren. Auch im untersten Verlies hat Jesus die Verlorenen gesucht, die verblendet waren, die verführt worden sind, die vom Satan verdorben worden sind. Deshalb der Sinn für die Ewigkeit. Jetzt ist die Frage, was die Samariterin, du sagst, wie bringst du das alles, als Samariterin und so weiter zusammen. Die Samariterin sagt, ja, wird Gott auf diese Art angebetet oder auf diese Art? Jerusalem oder Berg Gerizim? Zwei Orte der Gottesanbetung. Jerusalem und Gerizim. Jerusalem, der Friede Gottes, Shalom. Das ist dieser Ort. Wird Gott in der Kirche angebetet, bei den Gläubigen, wo die Bibel gelesen wird? Wo Opfer gebracht werden oder an das Opfer Jesu geglaubt wird, ist das die wahre Kirche und die wahre Religion oder Gerizim? Gerizim heißt es, im unfruchtbaren Land wohnend, das ist Hölle eigentlich, nichts anderes, im unfruchtbaren Land wohnend, obwohl es so unfruchtbar die Gegend gar nicht ist. Hier wurde der Segen und Fluch, 5. Mose 27 vorgehalten auf dem Berg Gerizim, Segen und Fluch, Gesetz, das Altes Testament. Also wo wird Gott jetzt angebetet? Alten Testament oder Neuen Testament? Wie läuft das alles? Es geht um die Ewigkeit. Jesus sagt weder noch, sondern im Geist und in der Wahrheit. Und was ist Geist? Geist lässt sich nicht fassen im Körper oder im Gefäß, sondern was ist Geist? Die Samariterin, die redet über geistliche Fragen. Und nur derjenige, der mitdenkt, kann vielleicht mitkommen. Was hindert uns daran, die Ewigkeit zu begreifen, zu verstehen? Und weißt du, was uns hindert? Die Religion. Die Vorstellungen. Weißt du, was Vorstellung ist? Das. Das ist eine Vorstellung. Egal, ob es jetzt ein Buch ist, oder ein Götze ist, eine Figur, oder ein Monstranz ist, oder irgendeine Vorstellung. Das hindert uns, Gott zu erkennen. Und wir haben so viele Meinungen, evangelische Meinung, katholische Meinung, die religiöse Meinung, jüdische Meinung, und so weiter. Jeder findet so seinen eigenen Weg der Erlösung. Was hindert's? Welche Religion ist die richtige für die Ewigkeit? Ich sage euch eins, Gott wird nicht fragen in der Ewigkeit, welche Religion du angehört hast. Hast du meinen Sohn angenommen oder nicht? Das wird diese Frage sein. Nimmst du ihn an? Und Gott wird bis zuletzt die Möglichkeit den Menschen anbieten, nimm meinen Sohn an. Mein Sohn. Noch einmal, noch einmal und noch einmal. Und deshalb meine Frage ist, bereite dich auf die Ewigkeit, damit du nicht als Dummer in der Ewigkeit aufwachst, als Lackierter. Du hast alles gemacht, was nützt es dem Menschen, wenn er alles macht und so weiter und dann als Blinder dort aufwacht. Thomas von Aquin hat drei große Bände geschrieben über Vater, Sohn und Heiligen Geist. Er ist katholischer Lehrer und hat katholische Lehre begründet, theologisch, über die Dreieinigkeit, ein fantastisches Werk, und das übergibt er der Kirche und Päpsten. Und als er so fertig war und Gott dankt für diese wunderbare Offenbarung und Erkenntnis und Weisheit, dass der liebe Gott ihm geschenkt hat, ist er am Hochaltar und fällt rücklings. Die Brüder denken, der ist ohnmächtig geworden, aber der hat eine Gottesbegegnung gehabt. Und dann fragen sie, Bruder, geht's dir gut? Dann das eines der wenigen Worte, die noch nachher von ihm noch kommen und die er auch festgehalten hat, weißt du, was die Botschaft war? Alles ist Stroh. Alles ist Stroh. Das ganze Wissen von Vater, Sohn und Heiligen Geist und die ganze katholische Kirche und der Gottesstaat und alle die ganzen Organisationsfragen, alles ist Stroh. Die ganze Theologie, die ganze Religion, die ganze Philosophie, alles ist Stroh. Wer den Sohn Gottes hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes hat, hat das Leben. Alles ist Stroh. Alle Bekenntnisse ohne Offenbarung Gottes ist Stroh. Alle Erfahrungen ohne den Heiligen Geist, alle Musik, alle Gesang, alle Gebete, alles ohne den Heiligen Geist ist Stroh. Und du siehst, wie viel Strohfeuer wir haben. Es ist so, als wenn eine Fabrik perfekt eingerichtet mit allen Maschinen, Computern und Geräten und so weiter, was dieser Fabrik fehlt, ist die Energie, der elektrische Strom. Alles für die Katz. Und genauso das ganze religiöse Leben und Getue, das ganze kirchliche Leben, das ganze organisatorische Leben ohne den Heiligen Geist, dein ganzes Leben ohne den Heiligen Geist ist Stroh. Was ist die Wahrheit? Jerusalem, Gerizim. Beides Heiligtümer, beide von Gott bestätigt. An beiden hat sich Gott offenbart. Alles ist Stroh. Jesus will der Frau ein anderes Wasser geben. Er will ihr Durst wirklich löschen. Den Durst nach Liebe, den Durst nach Erfüllung. Wie viel Leere muss ein Mensch durchmachen, bis er endlich auf Gott kommt und sagt, wenn ich dich nur habe. Weißt du, der moderne Mensch ist so leer wie diese Frau. 5 Versuche. Der moderne Mensch hat vielleicht schon 50 Versuche gehabt. Nicht nur 5 wie diese Frau. 50 Versuche. Er hat schon alles probiert. Und was ist unterm Strich zusammen rausgekommen? Nichts. Wie der reiche Kornbauer. Oh, jetzt liebe Seele, guck mal, du hast gehamstert. Jetzt musst du neue Scheunen bauen, du hast wunderbare Pläne. Und was wird es sein, was du bereitet hast? Überleg einmal, wem wird das alles gehören, was du erwirtschaftet hast, was du gespart hast, was du dir erarbeitet hast, was du gesammelt hast? Meistens, wenn die Leute sterben, wenn ich wieder schon ans Sterben zurückkomme, die schmeißen so alles, was zu Hause ist, raus in den Müll. Und für dich, das war so ideell und was Besonderes und wertvolles Stück da, was weiß ich, wo du das hergebracht hast, alles auf dem Ramsch. Ich habe hier in Zehlendorf mal eine Frau beerdigt, die hat ein ganzes Museum gehabt. Und weißt du, was die Nachfolger gemacht haben? Alles in den Müll. Die haben noch gesagt, bitte geben Sie doch irgendwo ins Museum so Tiere, Schlangen, die man heute gar nicht mehr einführen kann und darf und so Tiere, ausgestopfte Tiere und so weiter. Sie war so fanatisch, also überall so Tiere, das konnte man früher machen. Die hat sie gesammelt, alles in den Müll. Wenn sie wenigstens auf dem Flohmarkt verkauft hätten und ihr ein paar Blumen für den Sarg oder ein gutes Kreuz oder einen guten Stein sich gekauft hätten, nein, alles in den Müll. Muss ich vorstellen, ist das nicht entsetzlich? Du hast gelebt und gekämpft und nur für den Müll gelebt. Und so viele Menschen leben für den Müll ihres Lebens und letztendlich landet alles im Container. Glaub mir das, ob du das glaubst oder nicht. Alles im Container. Die streiten sich noch ein bisschen, wer kriegt das und so weiter, aber vergiss das. Die wollen nur Goldstücke haben. Das, was zählt. Und dann wird deine Seele verlangt. Und was wird es sein, was du bereitet hast? Er dachte, das ist genug, wenn ich Korn habe. Aber die Seele kann vom Korn nicht leben. Die Ewigkeit ist wert. Mit Korn kannst du in der Ewigkeit nichts kaufen. Was nützt es, wenn du das große Geld machst und deine Seele verkümmert, die Seele unter die Räder kommt und die Seele leer ausgeht? Viele sind sich selbst ein Rätsel. Du kannst Rolls-Royce fahren, aber Rolls-Royce ohne Motor, was ist das? Die Seele ist das Wichtigste, als das ganze Klimbim. Die Bibel sagt, sie haben den Schein einer Gottseligkeit, aber die Kraft Gottes fehlt. Was nützt es, unser ganzer religiöser Zirkus in Jerusalem und in Samaria dort auf dem Berg Gerizim? Was nützt die ganze Anbetung, was nützt die ganze Musik? Überleg einmal, sei mal kritisch mit dir selber. Was nützt der ganze religiöse Firlefanz? Was nützt es? Was hat deine Seele davon? Was bleibt um den Stich übrig? Innere Leere entsteht, wenn Gott kein Mitspracherecht in unserem Leben hat. Und da geht man verloren. Wenn Gott kein Mitspracherecht in meinem Leben hat, geht meine Seele verloren. Ist meine Seele traurig? Wenn der Heilige Geist kein Mitspracherecht hat, wenn das Wort Gottes nicht ankommt bei mir, wenn Gott zu mir nicht mehr redet. Die Frage ist, wann hat der liebe Gott zum letzten Mal mit dir geredet? Wann ist das Wort des Herrn an dir ergangen? Das heißt also, das ist der Moment, wo deine Seele von Gott berührt wurde. Wo du dich erschreckt hast womöglich oder beruhigt worden bist. Innere Leere entsteht, wenn die Kraft Gottes in uns nicht mehr wirkt. Du merkst keine Veränderung mehr, kein Ruck geht durch dein Leben mehr. Dann mag äußerlich alles ganz toll aussehen, aber es bewegt sich nicht. Du kannst tolle Formen, tolles Format haben, kannst sehr idealistisch alles so klingen und wunderbar. Weißt du, das kann alles so salbungsvoll sein, aber das ist keine Kraft da. Kann alles so toll glänzen, aber die Kraft fehlt. Rolls-Royce ohne Motor. Solange wir Jesus nicht richtig begreifen, stranguliert sich unsere Seele, hängt sich unsere Seele selbst auf. Solange wir Jesus nicht richtig begreifen, wer ist er? Wenn du wüsstest, wer mit dir redet, du würdest ihn um lebendiges Wasser bitten, und das würde dir ewiges Leben bringen, kämpft und müht sich unsere Seele umsonst, solange wir Jesus nicht richtig begreifen. Und die Ewigkeit entscheidet sich, ob ich den Sohn Gottes richtig begriffen habe oder nicht. Daran entscheidet sich meine ganze Ewigkeit. Meine Seele schreit nach Gott. Die verlorene Seele braucht Erlösung, deshalb verloren und gerettet. Solange ich Gott nicht gefunden habe, bin ich verloren. In dem Moment, wo ich Gott finde, wo Gott mir begegnet, wo Gott meiner Seele begegnet, heilen meine Verletzungen, bekommt meine Seele Halt. Weißt du, wenn deine Seele nicht in Ordnung ist, kriegst du alle möglichen Krankheiten. Angefangen von Pickelchen, die Haut. Das geht mir unter die Haut. Du fühlst dich nicht wohl in deiner Haut. Deine Seele fühlt sich in deiner Haut nicht wohl. Möchtest du gerne jemand anders sein? Deine Haut ist dein Stimmungsbarometer. Dir soll so gehen, wie es deiner Seele geht, heißt es einmal im Wort Gottes. Dann nützt auch die ganze Creme nicht. Dir muss Jesus in die Quere kommen. Halleluja. So wie bei dieser Samariterin. Wenn du wüsstest, wer mit dir redet, der hat mir alles gesagt. Solange du nicht weißt, was der richtige Gottesdienst ist und wie Gott angebetet wird, im Geist und in der Wahrheit, betest du an der Sache vorbei, schießt am Ziel vorbei. Deine Seele kann nur Gott ausfüllen und sonst niemand. Diesen Platz hat Gott für sich reserviert. Nur er kann das ausfüllen. Und deshalb, verloren oder gerettet bist du nur dann, wenn deine Seele ausgefüllt ist. Ausgefüllt mit Gott. Deine Seele, diesen Platz kann niemand einnehmen. Weißt du, es gibt so viele verrückte Menschen, die stürzen sich in Kunst, in Theater, in Kultur, in Sex, in Genuss, in Gelagen, in Macht und Politik und was weiß ich, Ruhm und Ehre und Erfolg. Aber es gibt keine Alternative für das Vakuum hier drin. Keine Alternative. Und die Frage ist, bist du ausgefüllt? Und deine Ewigkeit ist wunderbar, wenn du innen drin ausgefüllt bist. Wenn ich dich nur habe, frage ich, mach nichts mehr. Mir wird nichts mehr mangeln und fehlt auch nichts mehr. Ich bin ausgeglichen. Es gibt keine Alternative zu Jesus und auch keine Alternative zum Heiligen Geist und auch keine Alternative zu Gott. Verloren und gerettet hat etwas mit der Beziehung mit Gott zu tun. Bin ich mit Gott verbunden? Habe ich schon Anschluss an die Unendlichkeit, die Ewigkeit gefunden? Und ich möchte sagen, also diesen Platz, dieses Vakuum, kann auch keine religiösen Riten und Kulten und Zeremonien einnehmen. Nichts kann dieses Vakuum ausfüllen. Auch nicht Gebete, auch nicht Gesänge, auch nicht gute Werke. Manche Leute versuchen, dieses Vakuum mit guten Werken zu erfüllen. Du lebst nur fürs Alte Testament. Wenn du nur dein Vakuum mit guten Werken ausfüllen möchtest, Daniel sagt, und ihre Werke folgen ihnen nach. Ist okay. Aber du lebst nicht aus der Gnade Gottes. Und das aus der Gnade Gottes zu leben, ist ein anderes Leben als das Leben aus guten Werken. Auch Wissen nicht und auch Tradition nicht und Gesetzlichkeit nicht. Nichts kann dieses Vakuum ausfüllen. Diese Lücke kann nur Gott allein ausfüllen. Und Jesus sagt in Johannes 11, Vers 25, wer an mich glaubt, wird leben, obgleich er stürbe. Wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stürbe. Gläubige muss man nicht beweinen, wenn sie sterben. Die gehen nach Hause, Halleluja. Die gehen nach Hause. Die leben. Jakob Böhm hat einmal gesagt, wer nicht stirbt, bevor er stirbt, verdirbt, wenn er stirbt. Du musst vorher sterben. Vorher dein Leben in Gott aufgehen lassen. Gläubige muss man nicht beweinen, sondern man muss sie beglückwünschen. Endlich darf der Kerl nach Hause. Halleluja. Und man freut sich, dass er heimgehen darf. Statt zu beweinen, sollte man sie beneiden. die Erlösten, die nach Hause gehen dürfen, die zu beneiden. Wenn wir sterben, gelangen wir durch den Tod zur Unsterblichkeit, wenn Kinder Gottes sterben, die mit Gott gelebt haben. Die legen nur diese Hülle ab, so wie bei einer Raupe, die aus dem Kokon, die schlüpft da raus und es wird zu einem Schmetterling und lebt in einer neuen Dimension. Das ist das Geheimnis, was Gott uns vorbereitet hat. Aber wir haben Angst. Ich muss meine schöne, sichere Umgebung aufgeben. Ich hänge da so schön und wunderbar und so ruhig und so gelassen. Gott will was anderes für dich. Schmetterling will er. Er will, dass dir Flügel wachsen. Und es gibt keine Alternative zum Tod. Wer ein anderes Wesen werden möchte, ewiges Leben haben möchte, muss diesen Weg gehen. Wir müssen alle hindurch. Der Tod ist deshalb für uns kein Schlusspunkt, sondern nur ein Durchgang. Aber ich muss mich darauf vorbereiten. Ich lasse alles zurück. Was nehme ich mit? Die Chinesen sagen, das letzte Hemd hat keine Taschen. Was nehme ich mit? Was nimmst du mit in deine Ewigkeit? Unsere Heimat ist dort oben in der Höhe. Und das wissen wir. Weißt du, und wir singen das so wunderbar und wir sind begeistert. Aber stell mal vor, jetzt kommt der Tod an dir und der Tod kommt zu uns. Und der Tod kommt nie unangekündigt. Da kommt mindestens, kündigt sich dreimal an. Er kündigt sich mindestens dreimal an. Einmal so, dass er zu dir mal zeigt, jetzt bist du dran und sagst, nein, Herr, gib mir nochmals eine Chance. Und dann nochmals eine Chance und dreimal redet Gott ganz besonders zu jedem Menschen und sagt, jetzt musst du bald heimgehen, denk dran. Und bist du bereit? Epheser Kapitel 3, Vers 19, wir gehen weiter. Gott will die Erfüllung aller Dinge werden in uns, in unserem Leben. Epheser 3, Vers 19, da heißt es, werdet erfüllt mit allerlei Gottesfülle. Das ist also, wie wir für die Ewigkeit leben sollen. Werdet erfüllt mit allerlei Gottesfülle. Also nicht nur, dass du ein bisschen was vom Namen Gottes hast, ein bisschen von der Herrlichkeit Gottes hast. Nein, von allerlei Gottesfülle. Gott ist so voll. Gott ist so gewaltig, so umfangreich. Die meisten Menschen haben gar keine Ahnung. Wenn du wüsstest, wer jetzt mit dir redet, würdest du ihm um lebendiges Wasser bitten. Meister, du, oder mein Herr, du hast auch gar keinen Krug. Ja, sagt Jesus, ich brauche auch gar keinen Krug. Das Wasser, das ich dir gebe, wird zur sprudelnden Quelle, deren Wasser ewiges Leben schenkt. Das Wasser, das ich dir gebe, die Worte, die ich dir sage, das bringt in dir selbst eine Quelle. Das erweckt etwas in dir, diese Gottesfülle. Da bekommt dein Leben Erweckung. Und hier sehen wir, was Jesus über die Ewigkeit meint. Wenn du an ihn anfängst zu glauben, dann bricht etwas auf in dir. Und der Mensch, der bei dem was aufgebrochen ist, der ist gerettet. Und der andere, bei dem noch nichts aufgebrochen ist, da schlummert das alles noch. Jesus tut nichts für einen. Er sagt es nur und jetzt muss das alles aufbrechen. Geh und hol deinen Mann. Und so weiter. Und du siehst, wie diese Geschichte dann ausgeht. Viele zerbrechen sich den Kopf über dies und jenes. Vergiss das alles. Das ist alles nur vergänglich. Auch diese Welt. Sich für diese Welt zu engagieren, das ist nur, sich für die Vergänglichkeit zu engagieren. Fürs Klima oder was weiß ich für was. Für die Wirtschaft, für die Inflation, für die Politik. Das ist nur verrückte Sachen. Zeitverschwendung. Und so viele Menschen fallen auf die Lügen des Teufels rein und verschwenden ihre wertvolle Zeit für nichts und gar nichts. Egal, ob jetzt das ist und jenes ist. Was nützt es, wenn der Mensch die ganze Welt erhält und seine Seele vor die Hunde geht? Was nützt es den Menschen? Diese Generation, die jetzt lebt, die steht vor der Ewigkeit. Deine Vorfahren sind schon dort. Oder meine auch. Was brauchen deine Vorfahren jetzt in der Ewigkeit noch groß? Deshalb sind auch die ganzen Städte, die sie gebaut haben, zu Trümmern und Ruinen geworden in Schutt und Asse. Wenn du einmal drüben bist, dann nützt es nicht mehr viel, was du hier gewesen bist. Wenn du einmal drüben bist. Dass du was hervor, dass du Begeisterung gehabt hast. Das ist alles unwichtig. Was drüben zählt, sind ganz andere Werte. Weißt du, dort wird nicht gefragt, wie viel Kohle du gehabt hast, wie geil du warst und wie viel Vergnügen du vom Leben hattest. Das Leben geht so schnell vorbei. Schaffe deine Seligkeit. Das sagt Jesus zu der Frau. Weder noch. Nicht auf diese. Und Jerusalem ist in Trümmer gegangen und Gerizim ist auch in Trümmer gegangen. Beide dieser heiligen Städte sind in Schutt und Asche gefallen. Und das ist sogar der Tempel der Juden. Und weißt du, wo der Tempel der Juden gelandet ist? In Rom, im Kolosseum. Der ganze Schatz des Tempels, das die Juden so gespendet haben und alles das Letzte, das Beste ist dem Herrgott gerade gut genug. das wurde nach Rom transportiert und man hat, der Titus hat das Kolosseum drauf gebaut und aus diesem heiligen Leuchter der Israeliten hat man eingangs in der Halle gelegt zum Kolosseum und man zertrampelt, dieses Haus soll nie mehr aufgebaut werden. Und was ist aus Garazim geworden? Die Mohammedaner haben es angezündet und vernichtet und zerstört und ist nichts mehr übrig geblieben. Man hat noch gekämpft dort, Mohammed hat dort noch gekämpft und von diesem Garazim, diesem Heiligtum, ist nichts mehr übrig geblieben. Für was leben wir? Jesus spricht, es ist egal, was du hier bist. Und deshalb hat der Herr Jesus sich gar nicht so gekümmert um die Äußerlichkeit, was ein Mensch ist. Was die Frau vom Beruf war, das hat ihn gar nicht interessiert. Er hat gar nicht interessiert, womit sie ihr Geld verdient, woher sie abstammt. Weißt du, wir legen so viel große Wert auf unsere Abstammung. Oh, ich komme von der und der Familie, adelig. Ich weiß nicht, wie viele Adlige wir haben, wie viele Gewaltige wir haben. Paulus sagt im 1. Korinther, ihm war alles egal. Er hat nicht darauf gesehen, was die Leute waren, sondern was er aus den Leuten machen konnte. Es war ihm egal, ob die Nutte war, Zöllner, Samariter, Mann oder Frau, Kind, Jude oder Ausländer, gläubig oder ungläubig. Jesus hat nicht gefragt, jetzt den toten Jungen oder das tote Mädchen, wo er auferweckt, ist die jetzt gläubig oder nicht gläubig, hat sie aufgeweckt. Gar nicht interessiert. Ob sie jetzt in die Kirche gehen oder nicht in die Kirche gehen, Synagoge oder nicht. Weißt du, wenn du den Herrn Jesus anschaust, wie er über die Lande gezogen ist, hat Leute geheilt. Wenn die ihn nur berührten, sind sie gesund geworden. Ob sie katholisch oder evangelisch waren, die gab es noch gar nicht damals. Ob sie Atheisten waren. Wenn ein Atheist zu Gott betet, Gott hört das Gebet eines Atheisten genauso gut wie eines der frömmsten Christen. Gott sieht das Herz an. Und dass Gott lässt die Sonne scheinen über Gute und Böse, Gerechte und Ungerechte. Das ist der liebe Gott. Er kennt keine Vorurteile. Ihm ist es egal. Weder noch, aber im Geist. Weißt du, vielleicht musst du ein bisschen umdenken in deiner Philosophie und deiner Religion. Und du musst die Menschen mit ganz anderen Augen sehen, mit den Augen der Ewigkeit. Hier ist eine wandelnde Ewigkeit. Jeder von uns ist eine wandelnde Ewigkeit. Eine lebende Ewigkeit. Und wir tragen die Ewigkeit in uns. Und Jesus sucht den Kontakt zu den Verlorenen, zu den Sündern. Und jetzt überlegt einmal, der Himmel freut sich über einen Sünder, der umkehrt. Und was ist mit den Frommen, wenn die in den Himmel kommen? Wenn die Erlösten? Jesus will den wirklichen Durst des Menschen löschen. Jetzt gehen doch zwei zur Kirche, Jesus erzählt solche komische Geschichten. Beten und der eine dankt Gott. Und es ist doch wunderbar, Gott zu danken. Herr, ich danke dir, dass ich das und so weiter. Und der eine, der nur an die Brust schlägt und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig, der ging gerechtfertigt nach Hause. Das ist Evangelium. Er kam, um die Suchenden zu suchen, die Durstigen das Wasser zu geben, den Hungrigen Brot zu brechen. Weißt du, wir suchen Befriedigung in den wildesten Exzessen und denken, das ist es. Charismatisch, pfingstlich, freikirchlich und was weiß ich alles. Nein, fang an, Gott mit deinem Herzen zu suchen, mit deinem Leben, mit deiner Seele. Meine Seele schreit nach Gott wie der Hirsch nach Wasser. Das merkst du gar nicht, wie deine Seele brüllt. Aber du nimmst alles. Wilhelm Busch, also nicht der Prediger Wilhelm Busch, sondern der andere Wilhelm Busch, der hat einmal gesagt, wenn ein Mensch nicht mehr glaubt, dann glaubt er nicht an nichts, sondern dann glaubt er an jeden Scheiß. Und das ist der moderne Mensch. Wenn er nicht mehr glaubt an Gott, dann glaubt er jeden Dreck. Und deshalb auch diese fernöstlichen Religionen. Er schluckt. 5 Männer hast du gehabt und den du jetzt hast, ist nicht dein. Die Menschen suchen ein erfülltes Leben. Geh mal rum und frag. Egal, ob er Lotterie spielt oder sauft und frisst oder was er auch immer macht. Der Mensch sucht nach Liebe, nach Leben, nach Geborgenheit. Und er sucht ganz was anderes, als was die Gesellschaft ihm vorgaukelt, dass er haben müsste. Wenn du wüsstest. Die meisten Menschen wissen es gar nicht, wie es um ihnen selbst steht. Wenn du wüsstest, wie es um deine Gesundheit steht, wenn du wüsstest, wie es um deine Zukunft steht, wenn du wüsstest, wie um deine Ewigkeit steht, würdest du ganz anders leben, ganz andere Prioritäten setzen, nach ganz anderen Dingen Ausschau halten. Viele Menschen verausgaben sich total und suchen, so wie diese Frau, 5 Ehen. Du musst denken, was das damals gekostet hat. 5-mal angefangen und nichts zu Ende bringen können. Süchtig werden. Sucht kommt vom Suchen. Man sucht etwas, aber was ist es? Bei ihr geht es um die Ewigkeit. Wenn du wüsstest, wer jetzt mit dir redet, ist es so wichtig zu wissen, dass Gott mit uns redet und dass der Herr mit uns lockt und herausfordert, Stück für Stück. Ich denke, eines Tages, und es wird gar nicht mehr so lange dauern, es wird ein großes Sterben über diese Welt gehen. Wenn ich so die Offenbarung lese, stehen mir die Haare jetzt schon zu Berge. Da heißt es, ein Drittel der Menschheit wird sterben. Und weißt du, wie viel ein Drittel der Menschheit ist? Von 6 Milliarden? Kannst ausrechnen. 2 Milliarden Menschen sollen plötzlich dahingerafft werden durch Katastrophen, Gerichten und Plagen. 2 Milliarden, ein Drittel der Menschheit wird sterben. Und das war das, was in der Bibel drin steht. Wenn das möglich ist, und es ist durchaus möglich, denken wir nur an die Tsunami-Katastrophe vor ein paar Jahren. Ist es möglich, ein bisschen die Erde wackeln, ein Komet rast auf die Erde zu oder erwischt die Erde und schon, oder ein Vulkan in Yellowstone Park bricht aus und so weiter und schon sind diese Millionen dran, oder diese Schlacht von Harmagedon von 200 Millionen Soldaten. Also wir leben in den Tagen der Apokalypse. Und die jungen Männer werden dahin gerafft, Kriege und Kriegsgeschrei. In Israel lassen sie jetzt zurzeit Masken verteilen und prüfen, ob die Masken noch intakt sind, ob der Bunker die Tür noch aufgeht oder nicht. Und so weiter, bereiten sich auch auf etwas vor. Im Leben eines jeden Menschen, nicht nur jetzt in diesen Krisengebieten, sondern überall, wir müssen bereit sein, heute abgerufen zu werden. Abgerufen, wohin? In der Bibel heißt es einmal, selig und heilig ist, wer teilhat an der ersten Auferstehung. Und das sind die anderen Schafe, die meine Stimme hören, die auf mein Wort gehen und so weiter. Selig und heilig ist, der teilhat an der ersten Auferstehung. Und gesegnet sind diese Menschen. Über solch hat der andere Tod keine Macht. Für den ist der Tod bereits überwunden. Selig ist der, also mit mir geht. Und weißt du, wer mir nachfolgt? Und weißt du, was Jesus nachfolgen ist? Ist nicht nur Halleluja sagen. Jesus nachfolgen ist nach Golgatha gehen, Gethsemane gehen, ans Kreuz gehen, verachtet werden, verspottet werden, verkannt werden. Das ist der Weg dem Lamme nach. Würdig ist das Lamm. Ha, vergiss es. Du musst auch gewürdigt werden. Der Weg dem Lamme nach. Das ist ein ganz, 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 ganz grausiger Weg. Geschlachtet, den Mund nicht aufmachen, stilles sein. Der Weg dem Lamme nach. Würdig ist das Lamm. Weißt du, Jesus zu besingen. Jesus ist uns vorausgegangen. Er hat uns ein Beispiel gegeben, wie man gerettet wird. Wie man aus der Verlorenheit herauskommt. Wir denken immer an das gnädige Opfer Jesu. Das gnädige Opfer Jesu ist nichts anderes als ein Beispiel. So, auf diese Art und Weise kannst du gerettet werden. Wenn du diesen Weg gehst, dem Lamme nach. Und sie haben überwunden. Und ich bin entsetzt, durch was sie überwunden haben. Durch ihr Blut und durch ihr Zeugnis. Dein Blut und mein Blut. Und durch mein und dein Zeugnis. Das hat mich so geschockt, als ich das gelesen habe. Und sie haben überwunden durch ihr Zeugnis. Das Zeugnis, das der Heilige Geist mir gibt. Du bist Kind Gottes, dir sind deine Sünden vergeben. Komm und folge mir nach. Durch die Offenbarung, die Gott mir gegeben hat. Ich bin erlöst. Mein Name ist im Buch des Lebens. Selig und heilig, wer teil hat an der ersten Auferstehung. Über solche hat der andere Tod keine Macht. Weißt du, der jetzt mit Jesus gestorben ist und den Weg des Todes mit Jesus gegangen ist, dem genauso ergangen ist, wie Jesus ergangen ist, wer stirbt, der wird auch auferstehen mit ihm. Der hat einen Bekannten drüben im Jenseits. Weißt du, das ist dieses Glück. Welch Glück ist, erlöst zu sein? Der hat eine ewige Heimat, der hat eine Wohnung. Jesus sagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Der kennt seinen guten Hirten und er folgt ihm und meine Schafe hören mich und folgen mir und einem Fremden werden sie nicht folgen. Sie sind mit Gott im Klaren und im Reinen. Bist du schon mit Gott im Klaren und im Reinen? Schon reinen Tisch gemacht? Der macht aus seinem Leben das Optimale, wer Jesus nachfolgt. Jesus hat sich nicht auf Nebensächlichkeiten konzentriert, er hat sich auf die Hauptsache konzentriert. Jesus sagt, lernet von mir. Und weißt du, wie Jesus war? Das Einzige, was ich von Jesus weiß, ich weiß nicht, wer er war, sonst aussah, aber er war sanftmütig und von Herzen demütig. Amen. Er war Liebe in Person. Er weiß, es wird alles gut werden. Mein Vater wird mich auferwecken. Der Geist Gottes ist in mir. Und er hat sich nicht so sehr mit den Leuten belastet, mit den Problemen belastet, sondern er hat sich auf die Ewigkeit hin konzentriert. Die Auferstehung. Wer von diesem Wasser trinkt, sagt Jesus, der wird wieder Durst haben. Aber ich gebe dir ewiges Leben. Und wo der Meister ist, soll auch der Jünger sein. Ich gebe ewiges Leben. Wir sollen von Jesus lernen. Mit ihm, so wie er mit dem Vater gesprochen hat, so sollen wir auch mit dem Vater sprechen. Morgens früh, wenn wir aufstehen, Zeit mit Gott zu verbringen. Gemeinschaft mit dem Herrn. Und Jesus spricht vom ewigen Leben, vom bleibenden Leben. Er hat mit dem Vater alles besprochen. Wer die Ewigkeit gewinnen will, muss jetzt anfangen, nicht erst, wenn er drüben ist. Dann machst du auf, wie vom Pferd getreten. Das wird sein, wenn du dich nicht vorbereitet hast. Du wirst aufwachen in der Ewigkeit, als habe nichts. Und die Bibel sagt, wir sollen trachten, dass wir nicht nackt, bloß und jämmerlich erfunden werden. Du kannst in der Gemeinde sitzen und doch das Ziel verfehlen. Wir sind für die Anbetung Gottes geschaffen, für den Thron da oben. Wir sollen Schätze sammeln, die im Himmel sind. Was nützt dein Bankkonto? Dann kannst du im Himmel nicht gebrauchen. Deine ganzen Sparbücher, deine Aktien, deine ganzen Guthaben, was weiß ich wohin, die Versicherung nützen drüben nichts, in aller Liebe. Wir müssen jetzt lernen, die Ewigkeit einzuüben. Halleluja. Jetzt soll mal eine Predigt für Halleluja, so Halleluja-Predigt bringen. Aber weißt du, was nützt es mir? Ich würde euch jetzt eine Halleluja-Predigt vorgaukeln und ihr verpasst die Ewigkeit. Was wird in der Ewigkeit nicht gemacht? Soll ich euch sagen, was dort nicht gemacht wird in der Ewigkeit, wenn wir bei Gott sind? In der Ewigkeit wird nicht gelogen. Dort ist kein Platz für Lügner. In der Ewigkeit wird nicht gestohlen, wird nicht gejammert, wird nicht geklagt. Das fällt schon die Hälfte der Christen weg. Wenn ich so die Christen anhöre, und lauter Zipperleins und lauter Wehwehchen, Leute, wenn wir nicht lernen, siegreich zu leben, vergessen wir die Ewigkeit. Lass es bleiben. Pack ein und geh nach Hause. Im Himmel wird nicht geklagt, im Himmel wird nicht gejammert, im Himmel wird sich nicht beschwert, im Himmel wird niemand angeklagt. Die sind schuld. Überleg einmal, was die Ewigkeit alles ist. Ich will nur sagen, wir müssen einüben. Wenn du nicht bereit bist zum Sterben, vergiss es, geh nach Hause. Im Himmel wird nicht mehr geflucht, nicht mehr kritisiert, nicht mehr gerichtet. Guck mal, die und die. Im Himmel wird anders gesprochen, das machen wir dieses Wochenende noch. Du sollst kein falsches Zeugnis reden. Im Himmel wird anders gelebt in der Ewigkeit. Garizim oder Jerusalem, nichts von beiden. Im Geist und in der Wahrheit. Wir müssen das ewige Leben jetzt schon zu leben beginnen. Es muss ein Teil unseres Lebens jetzt schon werden. Gott muss im Geist und in der Wahrheit angebetet werden. Und zwar, es muss alles so stimmen, wie es drüben ist. Du machst meine Füße den Hirschfüßen gleich. Das irdische Leben muss übereinstimmen mit dem ewigen Leben, das wir eines Tages leben wollen. Gott muss im Geist und in der Wirklichkeit angebetet werden. Die Ewigkeit muss die Anbetung unseres Lebens hier bestimmen. Dein Wille geschehe hier auf Erden, wie er bereits im Himmel geschieht. Gott müssen andere Opfer gebracht werden, als nur im Tempel da, ein bisschen Weihrauch und Klimbim. Gott müssen geistliche Opfer gebracht werden. Geistliche Opfer sind in Gedanken. Ich laufe in Schranken, sagt Paulus. Wir müssen eine Religion der Ewigkeit entwickeln, wenn wir das Ziel erreichen wollen. Eine Philosophie der Ewigkeit. Und wir müssen uns auf die Ewigkeit begrenzen. Da kannst du nicht mehr alles mitnehmen und mitmachen. Weißt du, der Sportler, der aufs Ziel zuläuft, der konzentriert sich nur auf sein Ziel. Und das ist die Ewigkeit. In der Ewigkeit werden die ewigen Tugenden gelebt. Und was sind die ewigen Tugenden? Puh. Der ewige Glaube wird geglaubt, an den ewigen Gott, den bleibenden Gott, den beständigen Gott, den allmächtigen Gott. In der Ewigkeit wird nicht mehr gezweifelt. Und wie viele Zweifel haben wir unter uns? Sogar unter den ersten Christen. Und etliche zweifeln, fast die Hälfte, ob er auferstanden ist oder nicht. Ob er der Jesus ist oder nicht. In der Ewigkeit wird nicht mehr gehasst und auch nicht mehr geschwankt. Himmel hoch jauchzend, zu Tode betrübt. Schau mal vor, wenn solche Waschlappen in den Himmel ankommen. Was werden die Engel sagen? Raus mit euch. Ihr habt euch vertan an der Tür. Da passt ihr gar nicht rein. Im Himmel, in der Ewigkeit gibt es keinen Neid. Und du siehst jetzt, du kannst jetzt nicht selber prüfen, so ein Kriterium, passe ich da rein oder passe ich nicht da rein? Habe ich schon diese Passnorm der Ewigkeit oder nicht? Wenn du noch Leute beneidest, und was ist mit dem? Und auf dir neidisch und eifersüchtig bist, in der Ewigkeit wird allen alles gehören. Kannst du es vorstellen? Nimm. Da ist man nicht mehr eifersüchtig und streitet man nicht mehr um das und jenes. In der Ewigkeit wird gesegnet. Ach, wunderbar. Der Friede Gottes sei mit dir. In der Ewigkeit wird Gott gelobt und gepriesen. Wird Gott geliebt und angebetet. Die Ewigkeit wird von Herzlichkeit bestimmt. Kannst du jetzt testen, ob das jetzt hier schon der Fall ist? Die ersten Christen, sie waren ein Herz und eine Seele. Ob das der Fall ist? In der Ewigkeit ist man treu zum Vater. Man war hier schon treu. Und in der Ewigkeit wird man eigentlich nur das fortsetzen, was man hier getan hat. Wenn die Leute sich Ewigkeit ausmalen, was du hier getan hast, das wirst du drüben tun. Wenn du hier gesoffen hast, wirst du auch in der Ewigkeit saufen wollen. Aber da wird es nichts geben. Im Himmel gibt es kein Wodka. Und kein Bier. Weißt du, wenn du hier, die Ewigkeit besteht aus dem, was wir hier getan haben. Und zwar Himmel oder Hölle, spielt jetzt keine Rolle. Gott ist Nähe oder Gott ist Ferne. Je weiter weg du von Gott bist, desto schmutziger und dreckiger und verlassener, gottverlassener wird die Welt sein. Und Himmel und Hölle ist nur nichts anderes als nur Gottes Nähe und Gottes Ferne. Aber in Gottes Gegenwart, in Gottes Nähe. Und deshalb, unser Bestreben soll sein, konzentrier dich auf die Ewigkeit. Nicht so weit weg wie möglich von dem Herrgott zu sein, sondern so nah wie möglich an dem Vater und der Liebe und dem Vater des Lichts und dem Vater des Friedens zu sein. Nicht so weit weg. Weißt du, so viele Leute möchten so weit weg wie möglich von Gott. Nein, so nah wie möglich. Und das fängt schon hier im Leben an. In der Schweiz, da wurde ein Chauffeur privat für einen Geschäftsmann gesucht. Und die Anzeige wurde ausgeschrieben, also wir suchen einen Chauffeur. Und einige Männer haben sich gemeldet und dann kamen so einige zur Auswahl und dann kam diese Besprechung. Welcher Chauffeur sollte jetzt eingestellt werden? Und dann hat der Geschäftsmann gesagt Folgendes. Wie würden Sie fahren? Das war so die Testfrage. Wie würden Sie fahren? Da ist ein Felswand, da ist die Straße und da ist ein Abgrund. Und dann hat einer gesagt, ich würde so nah wie möglich am Abgrund, am Rand fahren. Wissen Sie, ich bin ein guter Fahrer und ich habe gleich, ich bin schwindelfrei und so weiter. Also Sie können sicher sein, ich fahre so nah wie möglich am Rand, also kann ich fahren, also mir macht das gar nichts aus. Gut, dann kommt der andere, wissen Sie, wie würden Sie fahren? Wieder das gleiche Bild, hier die Wand, da die Straße und da der Abgrund. Ich würde die Mitte suchen. Wissen Sie, ich fahre so normalerweise, ich will die Mitte, so Mittelstreifen. Und der andere kam wieder, der dritte könnte schon ausdenken, was da war. Da war die Felswand, da war die Straße und da war der Abgrund. Wissen Sie, ich würde so nah wie möglich an der Felswand fahren. So sicher wie möglich. Und du solltest mit deinem Glauben, mit deiner Ewigkeit so sicher wie nur möglich sein. Wir sind sowieso unsicher. Paulus sagt sogar in seinem Brief an den Korinther, wenn Christus nicht auferstanden wäre, es könnte es sein, dann wäre alles vergeblich. Aber er sagt, ich weiß, dass er auferstanden ist, er ist mir begegnet, aber selbst falls, und du siehst also, wir sollten nicht versuchen, so weit wie möglich am Rand und auch nicht die Mitte, sondern wir sollten versuchen, so nah wie möglich an Gott und Christus zu sein. So nah wie möglich. Das ist, wie wir die Ewigkeit ausrichten sollen. Konzentrier dich auf die Ewigkeit. Was nützt es, wenn wir alles haben und dann das Wesentliche verpassen? Der Herr Jesus sagt in Matthäus 6, trachtet nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch solches alles zufallen. Trachtet nach dem Reich Gottes. Was für Prioritäten sind in deinem Leben? das ist bestimmt eine Ewigkeit. Wenn du die ganze Zeit nur an Familie denkst, an Wohnung denkst, an Arbeit denkst, an Geld denkst und so weiter, das ist dein Gott, dein Götze, dem dienst du. Psalm 0,12 steht nicht, aber ist egal. Einer der Psalmen, vielleicht 10. Lehre uns, unsere Tage zu zählen, steht da. Ich weiß jetzt nicht, was für ein Psalm ich zu Hause nachgucken. Also Vers 12 ist auf jeden Fall richtig. Also ich vermute Vers Kapitel 10 oder lehre uns, unsere Tage zu zählen oder bedenke, dass du sterblich bist. Fang an, deine Tage zu zählen. Was kommt dabei raus? Wenn ich hier rauskomme, aus diesem Gefängnis, wie viele Meilen habe ich noch vor mir, bis ich daheim bin? Hilf mir besser zu leben. Wie viele Meilen habe ich, bis ich zu Hause bin? Also, wir sollten die Tage anfangen zu zählen. Weißt du, wenn man älter wird, vorher, wenn ich mal 60 bin. Und dann ist man 60. Oh, jetzt geht alles die Uhr rückwärts alles. Weißt du, zähl die Tage und dann fängst du an, schneller zu leben. Das hilft, dich mit Nebensächlichkeiten schneller fertig zu werden. Fang an, die Tage zu zählen. Du hast nicht mehr so viel Zeit. Fang an, die Dinge mit den Augen der Ewigkeit zu sehen und lass dich vom Endziel von Gott her dein Leben bestimmen und erkenne deine Bestimmung für dein Leben. Unser Leben ist von Gott bestimmt. Und fang an, was ist das Wesentliche? Was ist das Wichtigste für mich? Und dann werden Dinge kommen, und die werden kommen über dein Leben, die Stürme, die Gefahren und so weiter. Und dann kommst drauf an, womit du dein Leben aufgebaut hast oder worauf du dein Leben aufgebaut hast. Und Jesus sagt, wer diese meine Worte hört und tut, er richtet ja niemand. Aber wer meine Worte hört und tut, der ist ein kluger Baumeister, dessen Haus bleibt bestehen. Egal, was dann passiert. Wer meine Worte hört und tut. Und deshalb verloren und gerettet sein ist, wer die Worte Gottes tut oder nicht tut. Und wer die Worte Gottes tut und darauf glaubt und bei dessen Haus bleibt stehen, der wird gerettet werden. Und der nicht auf das Wort gehört hat und nicht ihm geglaubt hat und nicht ihm gefolgt ist und nicht das getan hat, was er hätte tun sollen, der wird als Obdachloser weiterleben. Sein Haus hat einen Knall und alles bricht zusammen. Und du siehst, ich bin entsetzt, wie die Amerikaner ihre Häuser bauen. Da geht ein Tornado vorbei und da ist vom Haus nichts mehr da. Und so ähnlich, ein Sturm in der Endzeit wird vorbeigehen über diese Welt und da wird nichts mehr von dem bleiben, was da ist. Weil die Leute so billig, schnell gebaut haben. Schnellen Glauben, schnelles Evangelium, schnellen Wohlstand, schnellen Segen, schnelle Heilung. Und dann geht ein Sturm weg und vorbei. Aber das, was so erkämpft worden ist, gebrannte, getretene Ziegel, gehärtetes Material, durch Feuerproben gegangen, dessen Haus bleibt stehen. Gerettet und verloren hat etwas. Tun wir das, was das Wort Gottes sagt oder nicht? Und natürlich wird jetzt der arme Kerl, der obdachlos ist, und soll ich sagen, was da passiert? Der sucht Wohnung. Kommt zu mir rüber. Und dann wird der Matthäus den aufnehmen und wird das ganze Haus bis an die Decke nachher füllen. Nein, und sie werden ihn aufnehmen in ihren Hütten. Steht in der Bibel. Sie werden ihn hier aufnehmen in ihren Hütten. Und da werden die, deren Häuser stehen geblieben sind, die gerettet worden sind, die werden sie aufnehmen in ihren Hütten. Ich habe auch noch andere Schafe, hat der Herr Jesus gesagt. Und deshalb, sie werden denken, na ja, guck mal, der hat ihm geholfen, der hat das Hausbauen geholfen, der hat was beigetragen zum Hausbau und so weiter. Komm rein, kannst bei mir wohnen. Bis du wieder dein Häuschen hast. Und dann baut er sein Häuschen, aber nächstes Mal ist er cleverer. Baut er auf dem Felsen. Und nicht mehr unten im Tal, in der Talsohle. Stürme werden kommen, da kommt keiner vorbei. Gehorche dem Wort Gottes und tue, was der Herr sagt. Lerne auf ihn zu hören. Du sollst für deine Ewigkeit selbst sorgen. Und auch nicht deine Ewigkeit irgendeinem Seelsorger überlassen, einem Prediger überlassen, einem Bruder, einer Schwester überlassen. Deine Seligkeit soll dein Problem sein. Und keinem Seelsorger. Weißt du, die Seelsorger sollen für ihre eigene Seele sorgen. Und jeder muss so viel für sich selber sorgen, dass kaum der durchkommt, wie soll er sich noch für andere groß sorgen? Ich sage das nur in aller Liebe, ich mag Seelsorger und das ist alles in Ordnung. Aber weißt du, wir verlassen auf unsere Seelsorger. heile, befreie oder sonst noch was. Du musst selber sorgen, dass du frei wirst. Du musst selber unabhängig werden. Du musst selbst auf einem guten Boden stehen, auf festem Boden und eine Grundlage haben. Schaffe deine Seligkeit. Du musst dich auf deine Ewigkeit vorbereiten. So wie auf eine Reise, auf eine Auswanderung, auf was es auch immer ist, auf das Leben. Weißt du, so viele Menschen sind nicht vorbereitet. Die springen ins Leben hinein. Sie haben keine Ausbildung. Die denken, das kommt alles so, nimm die Stunden, wie sie kommen. Ach, der Herr wird es seinen schon geben. Der Herr gibt den seinen nichts. Es muss alles hart erkämpft werden. Hart erbeten werden. Hart erglaubt werden. Hart gehorcht werden. Es muss alles hart. Du bist ein harter Herr, du schneidest, wo du nicht gesät hast. Das ist unser Jesus. In der Ewigkeit werden die Menschen nach zwei Grundsätzen gerichtet, habe ich gesagt. Nach Glauben oder Werken. Gnade oder Werken. Entweder nach dem Alten Testament oder nach dem Neuen Testament. Wir leben jetzt durch Jesus im Neuen Testament. Wir haben diese Chance, diese große Chance unseres Lebens. Und wir haben auch in der Offenbarung, wir sehen das als Ende. Da kommen welche, Jesus sagt, die überwunden haben, die werden mit mir regieren. Sie werden mit mir auf dem Thron sitzen. Und dann ist doch der Johannes, der sieht nachher noch eine Schar, die niemand zählen kann. Und er sieht Leute, die haben nur eine Palme in ihrer Hand und wedeln so ein bisschen hin und her. Und dann fragt er, wo kommen diese her? Aus großer Trübsal natürlich, aus der Hölle kommen sie. Oder sonst woher. Aus der großen Trübsal. Und dann heißt es von diesen Leuten nicht, dass sie irgendwo regieren mit Christus. Das ist eine ganz andere Kategorie von Leuten. Eine ganz andere Gruppe von Leuten. Eine ganz andere Schicht von Leuten. Und da wird keine Hitze auf sie mehr fallen. Und sie werden keinen Hunger mehr haben. Und sie werden keinen Durst mehr haben. Die werden gut haben. Aber sie werden nicht mit mir regieren. Deshalb selig und heilig, wer Teil hat an der ersten Auferstehung. Und wir sollten als jetzt, als Wissende, als Erleuchtete, als Begnadigte, wir sollten jetzt alles dran setzen, dass wir zu der ersten Schar gehören. Zu den Auserwählten des Herrn. Viele sind berufen und eigentlich sind alle berufen, aber wenige haben ihre Berufung festgemacht. Eigentlich ist die ganze Menschheit berufen und erwählt, gerettet zu werden. Aber nur ganz wenige, eine Handvoll, hat ihre Berufung festgemacht. Die anderen sind alle Straßenfeger. So in der Ferne liefen. Die suchen eine Beschäftigung, mit der Palme zu wedeln. Du solltest nicht zufrieden sein, die ganze Ewigkeit, nichts anderes, wie nur einen Strauch da in der Hand zu nehmen und zu wedeln. Du solltest mit Christus regieren. Und das ist eine Vorbereitungsphase. Deshalb, deine Ewigkeit sollte dir etwas kosten, etwas wert sein. Je nachdem, was du für einen Beruf in der Ewigkeit haben willst. Frag dich, was ist meine Ewigkeit mir wert? Und du bestimmst es nicht der liebe Gott und nicht der Heilige Geist und nicht irgendjemand, auch nicht Jesus Christus. Du allein bestimmst, was für eine Funktion du im Jenseits hast. Und Jesus sagt, mir steht es nicht zu, die Plätze zu vergeben, links oder rechts in meinem Reich zu sitzen. Und dann, wem denn eigentlich? Und er hat nicht gesagt, wem es? Dir und mir ist es überlassen. Deshalb frag dich, das, was ich tue, was für einen Wert hat es in der Ewigkeit? Das, was ich sage, was für einen Wert hat es in der Ewigkeit? Das, was ich glaube, was für einen Wert hat es in der Ewigkeit? Das, was ich jetzt gebe, viel oder wenig, spielt jetzt keine Rolle. Was für einen Wert hat es in der Ewigkeit? Konzentriere dich auf deine Ewigkeit, lebe für deine Ewigkeit. Der irdische Mensch lebt nur für diesseits. Der rechnet immer, was springt mir dabei raus? Der geistliche Mensch, der rechnet das gar nicht. Der gibt mit dem Herzen, nicht mit dem Kopf. Und der rechnet ganz anders. Was kann ich für die Ewigkeit schaffen? Und weißt du, der Mensch, der geistliche Mensch, der lebt nicht für Sachen, er lebt für Seelen. Was du einem der Geringsten getan hast, hast du mir getan. Und wir leben immer für Sachen. Fang an, für Menschen zu leben. Wie arm sind die Menschen, die nur für Sachen gelebt haben. Ob es jetzt Haus ist, brennt. Wie schnell ist ein Haus kaputt? Wie schnell ist etwas uns verloren? Da muss nur eine Bombe platzen und ist alles weg. Muss eine Flut kommen, wird alles abgeschwemmt. Oder so ein heiliges Blechle, da fahren Leute 100.000 Euro teure Autos auf der Straße, nur eine Karambolage und schon ist alles weg. Was nützt doch alles? Was ist für die Ewigkeit? Konzentriere dich auf das Jenseits. Der geistliche Mensch interessiert sich, was bleibt. Der geistliche Mensch hat auch keine Angst, denn alles, was bleiben sollte, muss durchs Feuer durch. Der hat keine Angst vor Prüfung, der hat keine Angst vor harte Tests. Und er weiß ganz genau, das muss sich bewähren. Das muss Feuerproben bestehen. Stroh und Stoppeln und alles Brennbare, das geht, pst, löst sich schnell auf. Aber das, was bleiben sollte, mal für die Ewigkeit, das ist hart erkämpft, hart erbetet, hart erglaubt, hart erlebt. Und was, du kannst jetzt weitermachen. So, du hast es in der Hand. Sammel die Schätze im Reich Gottes. Arm ist der Mensch, der nur Geld hat. Arm ist der Mensch, der nur für diesseits lebt. Arm ist der Mensch, der nur nach Hören und Sagen geht. Arm ist der Mensch, der nur nach dem Äußeren schaut. Der Herr sieht das Herz an und nicht die Person und nicht den Menschen und auch nicht das Äußere des Menschen. Weißt du, wir beurteilen und wir bilden unsere Meinung nicht für die, von der Ewigkeit ausgesehen, sondern nur, was vor Augen ist. Fang an, für die Ewigkeit zu leben. Und fang an, die Dinge mit den Augen Gottes zu sehen. Wie sieht die Ewigkeit das alles? Und was kommt dort überhaupt an? Vater, ich danke dir, dass du uns die Augen öffnest für die zukünftigen Dinge dieser Welt. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber deinen Willen tut, der bleibt in Ewigkeit, sagt dein Wort. Und heute Abend, wir möchten uns auf die Ewigkeit konzentrieren. Herr, ich möchte, dass jeder Einzelne, der dein Wort heute Abend gehört hat, nicht gleichgültig ist der Ewigkeit gegenüber, sondern mit Furcht und Zittern alles dran setzt. Herr, ich möchte dabei sein. Wenn du die Deinen rufst, ich möchte der Stimme des Herrn folgen, die Stimme des Herrn kennen, denn du sagst, meine Schafe kennen meine Stimme. Ich möchte nicht zum anderen Stall gehören. Und ich möchte nicht da irgendwie nochmal abgeholt werden, irgendwoher. Nein, Herr, ich möchte dort sein, wo du bist. Und ich möchte das sein, was du bist. Und ich möchte das Leben leben, das du lebst. Herr, schenke Gnade. Gnade, Gnade. Und wir haben das Lied gesungen heute Abend zum Eingang. Ich bin einer, der die Gnade fand. Herr, und ich möchte, dass heute Abend alle, die da sind, die Gnade Gottes finden. Die Gnade für die Ewigkeit. Und in der Ewigkeit zählt die Gnade Gottes. Und was die Gnade Gottes an uns bewirken und schaffen konnte, das ist, was in der Ewigkeit gezählt wird. Was Jesus und der Heilige Geist an uns schaffen konnten, das zählt in der Ewigkeit. Nicht, was wir geschafft haben. Und was wir geleistet haben. Und was wir geworden sind. Sondern was dein Heiliger Geist aus uns gemacht hat. Das zählt in der Ewigkeit. Und deshalb, Heiliger Geist, hilf uns zu verstehen das Wirken des Herrn Jesus Christus an unserem Leben. Er ist der Töpfer und wir sind nur der Ton. Meister, arbeite du an uns. Lass uns zusammen sagen, Herr Jesus, heute Abend möchte ich zu dir kommen und mich in deine Hände begeben. Mach aus meinem Leben etwas für die Ewigkeit. Ich möchte ein Segen sein in der Ewigkeit. Und das, was in mir ist, soll hervorbrechen zum ewigen Leben. Ich will das ewige Leben haben und im ewigen Leben sein und das ewige Leben jetzt, hier und heute schon leben. Jesus, hilf mir dabei. Amen. Amen. Peter, wir singen ein Lied noch.